Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 322. Heute mit Alex von Otto Wildegrillers. Das dürfte euch bekannt vorkommen, weil darüber haben wir ganz kurz gesprochen im ersten Grill-Podcast dieses Jahres mit den Schickling-Grillers. Und die Otto Wildegrillers, die haben eine ganz besondere Geschichte hinter sich. Die sind nämlich eine der bekanntesten Kampagnen von Kickstarter.com. Und wir reden über das Grillgeschäft, über Outdoor-Küchen, darüber, welche Rolle der Handel noch spielt, warum auch Unternehmen wie Landmann pleite gegangen ist und was die Vertriebskanäle damit zu tun haben. Ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Der letzte Podcast vor Weihnachten oder wie andere sagen würden, der letzte Podcast diese Woche von Kassenzone. Da habe ich wieder eine ganze Menge gelernt und konnte natürlich meinem Hobby rund um das Thema Grillen da weiter ein paar Informationen hinzufügen und da habe ich auch ein paar Fun Facts gelernt, die man bei dem einen oder anderen Grillabend durchaus nutzen kann. Auch diese Folge wird wieder unterstützt von TextDo. Die regelmäßigen Hörer unter euch dürften wissen, dass das eine automatisierte Compliance-Plattform für den Onlinehandel ist. Diese Folge möchte ich dazu nutzen, um dem Team von TextDo herzlich zu gratulieren. Die haben nämlich ähnlich wie Spiker auch gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich. Die haben 17 Millionen Euro eingesammelt von Accel. Das ist einer der bekanntesten Fonds für das Thema Growth in Europa, teilweise sogar weltweit. Da kann das Team von TextDo ganz stolz drauf sein. Und wie schon in den anderen Folgen vorgestellt, kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch mal mit der Lösung auseinandersetzt, wenn ihr grenzüberschreitend verkauft, wenn ihr in der Vergangenheit umsatzsteuerpflichtig geworden seid, also im Ausland, dann ist das ein Tool, was eurem Steuerberater massiv weiterhelfen kann, was sehr viele Sachen automatisiert, bei dem schon viele große Kunden dabei sind, Ankerkraut, Little Lunch und Snox zum Beispiel. Wir haben auch Standard-Schnittstellen. Schaut da mal rein. Ihr kriegt auch einen etwas besseren Deal, wenn ihr euch meldet unter der E-Mail-Adresse kassenzone@textdo.com. TextDo schreibt man mit TAXDOO.com. Da bekommt ihr das Grundpaket dann die ersten 3 Monate kostenlos. Das kostet normalerweise 89 Euro im Monat. Also herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde für alle, die Onlinehandel betreiben auf einer etwas größeren Skala, bei dem der Steuerberater vor Ort schon in Schwitzen kommt. Die sollten sich unbedingt mal mit dem Team auseinandersetzen und vielleicht auf einem Grill von den Otto Wildegrillers ein Würstchen zusammengrillen. So, jetzt mal schauen, was Alex von Otto Wildegrillers uns erzählt und ob es vielleicht noch ein paar Weihnachtsgeschenke dort gibt.
Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo Alex, Namensvetter, von daher sehr, sehr einfach zu merken. Freut mich, dass ich mit dir sprechen darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Alex Luig, Gründer und Geschäftsführer von Otto Wildegrillers. Wir sind ein mittelständisches Grillunternehmen mit Sitz in Düsseldorf, machen das jetzt seit 2015, designen, entwickeln, produzieren Grills und vertreiben die dann in der ganzen Welt mittlerweile. Und ja, versuchen so den Grillmarkt ein bisschen smarter, innovativer zu machen mit neuen spannenden Produkten.
Die Stammhörer wissen bisher ja nur so die großen Grillmarken einzuordnen, so Weber, Napoleon, jetzt natürlich auch Schickling Grill, ne, sozusagen Edelstahl aus dem deutschen Mittelstand. Wenn du jetzt mal euer Produkt so ganz grob umreißen müsstest, was für wen ist das, was sind die USPs, so was könnt ihr besser als andere, warum gibt's euch eigentlich?
Ja. Sehr gerne. Also warum gibt es uns? Weil wir eigentlich jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Innovationsarmut in dem ganzen Grillbereich gesehen haben. Und klar kennt man Weber, vielleicht noch Napoleon, Broil King und vielleicht auch noch so ein Big Green Egg oder ein paar andere. Schickling hast du erwähnt, ist ja auch eines der neueren Firmen, die jetzt versuchen, den Markt ein bisschen aufzumischen. Wir haben eigentlich den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen weg von dem in Deutschland klassischen, ich sag mal, Baumarktgrill und wollen da einfach eine Alternative bieten, die auch vom Preispunkt ein bisschen höher liegt, aber den Kunden ermöglicht, zu Hause das bestmögliche Grillerlebnis zu haben. In den USA gibt es da Spieler, die sind da schon ein bisschen mehr in der Richtung unterwegs, aber in Deutschland haben wir das halt noch nicht gesehen. Plus, was wir in Deutschland halt gesehen haben, als wir losgelegt haben, ist halt eine wahnsinnige Grillbegeisterung und ein Markt, der noch in der Entwicklung ist. Also Weber hat da 2004 angefangen, hat da sehr, 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 sehr guten Job gemacht, den deutschen Kunden vom Dreibeingrill, ja, oder vom Tankstellengrill 2004 hoch zu 3.000, 4.000 Euro Genesis-Grills zu entwickeln. Und wir versuchen da eine sehr gute, wie wir finden, Alternative nochmal zu bieten, um nochmal qualitativ hochwertiger und auch intelligenter zu grillen.
Und ihr seid vor allem auch deshalb bekannt, weil ihr mit einer Kickstarter-Kampagne gestartet seid. Und wenn man über euch googelt, es gab einen Artikel auch bei omr.com, den verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes, dann ist quasi diese Entstehungsgeschichte anders als bei Schickling. Ja, der Olli von Schickling hat ja erzählt, die haben einfach dann irgendwann angefangen, da Edelstahl-Sachen zusammenzuschrauben. Seid ihr quasi viel stärker über die Vermarktungsecke Ecke gekommen. Kannst du das mal so ein bisschen herleiten, wie ist das gekommen? Ich glaube, die erste Kampagne ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. 17, 18 muss das gewesen sein. Also was habt ihr da eigentlich gemacht? Wie viel Geld habt ihr eingesammelt und sind die Grills schon ausgeliefert? Muss ich hier im Auftrag natürlich vieler Kickstarter-Investoren fragen. Nicht von euch, aber es gibt natürlich grundsätzlich so ein Verlässlichkeitsthema bei Kickstarter. Ich hoffe, eure Grills stehen schon bei den Grillern.
Ja, also genau, Kickstarter, also du sagst, wir sind von der Vermarktungsseite gekommen, da würde ich nur einschränkend sagen, ich würde eher sagen, wir sind von der Entwicklungsseite gekommen, ja, und haben eigentlich geguckt, was ist also klassisch kundenfokussiert, was sind eigentlich die Bedürfnisse im Markt, was wünschen sich die Leute, sind da wirklich durch Foren gegangen, wurde, glaube ich, in der Schickling-Folge auch schon der Grillsportverein erwähnt, also von daher, da sind wir sehr stark in der Hardcore-Community unterwegs gewesen, haben eigentlich geguckt, okay, was sind denn die Bedürfnisse im Grillbereich, was wünschen sich die Leute denn? Und die Vermarktungsseite haben wir uns eigentlich erst über Kickstarter erschlossen, also wir haben, wie du schon richtig gesagt hattest, Alexander, 2016 die erste Kickstarter-Kampagne gemacht, das war damals für unseren Oberhitze-Grill, den ersten Produkttyp, den wir gemacht haben, war auch schon, also für unsere damaligen Verhältnisse war das auch sehr erfolgreich. Also wir haben da 340.000 eingesammelt in 30 Tagen und waren da auch schon eins der Top 10 Food-Projekte weltweit zu der Zeit.
Wie viele Grills entsprechen diese 340.000? Also wie teuer war der Grill damals?
Damals, es gibt ja bei Kickstarter immer typisch so verschiedene Preisklassen, ganz auswendig weiß ich das nicht mehr, aber so ein rund 500 Euro im Schnitt hat da ein Grill gekostet. Genau, Stückzahlen müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber das war quasi, und um dann den Bogen zu schließen zu der nächsten Kampagne, das war so der Startpunkt im Endeffekt. Und Kickstarter hat uns einfach auch ermöglicht, und deswegen haben wir es auch nochmal gewählt jetzt, obwohl wir als Firma schon ein Stück weiter waren in diesem Jahr, weil wir dieses Feedback der Community sehr schätzen. Also Kickstarter ist eigentlich für uns auch eine klassische Produktentwicklungsplattform, wo Leute Input geben können, während das Produkt quasi schon vorverkauft wird. Ja, und das finden wir, hat einen ganz besonderen Charme, weil letztlich wir bauen die Produkte ja für unsere Kunden und nicht für uns selbst, ja, um uns daran zu freuen, sondern dass und die Kunden den maximalen Nutzen daraus generieren. Und auch in dieser Kampagne, wie auch schon in der ersten 2016, kriegen wir da einfach wahnsinnig gutes Feedback und wahnsinnig guten Input und versuchen das auch immer bestmöglich noch zu berücksichtigen oder einzubauen. Und von daher profitieren wir da enorm von der Community, nicht nur von der finanziellen Vorfinanzierung, sondern eben auch von dem Produktinput.
Du bist jetzt so ein bisschen drüber hinweggehuscht, was euer Produkt eigentlich ausmacht. Du sagst, ihr seid vom Kunden her gekommen. Was will der Kunde eigentlich machen? Und der Andreas Schubert von Hornbach hört hier bestimmt auch zu und hat sicherlich bei dem Wort Baumarktgrill lächeln müssen. Im Baumarkt stehen ja auch Angebote von Weber und Co., die sich ja eher im hochpreisigen oder Premium-Segment zumindest ansehen. Also was macht ihr anders?
Ja, also es ist eine absolut berechtigte Frage und das war wirklich auch in die Richtung vielleicht nicht abwerten gemeint, sondern am Ende ist es ja einfach eine Frage, was ich als Kunde möchte, ne? Wie es verschiedene Autos gibt, gibt es auch verschiedene Grills und am Ende, was machen sie alle, die heizen mit direkter oder indirekter Hitze, ja, und also ich komme auf jeden Fall an mein Ziel, wenn ich was erwärmen möchte, ne? Also das ist klar. Aber was macht uns anders oder was unterscheidet uns auch bei dem neuen Produkt gerade, ist es, dass wir ein komplett modulares Grillsystem geschaffen haben. Also wir haben wir eigentlich gesagt, okay, wir verbinden Grillen mit Outdoor-Küche, was in Deutschland auch ein sehr großes Trendthema ist. Und weil für uns ist Grillen eigentlich an sich nie ein abgeschlossener Prozess. Also ich habe immer Prozessschritte davor, ich muss was schneiden, ich muss es warm stellen, ich muss es nachbereiten. Also es ist eigentlich wie Kochen, nur draußen. Und so haben wir das halt aufgegriffen und mit unserem neuen System, mit der Otto-Plattform, haben wir es jetzt ja quasi als erster Hersteller mehr oder weniger so gemacht, dass wir Grillen und Outdoor-Küche in ein System gepackt haben. Ja, es gibt halt Outdoor-Küchenhersteller, die haben dann Grills von Grillherstellern, und es gibt irgendwie Grillhersteller, die verkaufen vielleicht auch Outdoor-Küchenmodule oder verweisen da drauf. Und wir haben das jetzt beides in ein Universum zusammengefügt, und das hat für viele Kunden offensichtlich einen gewissen Charme und einen Reiz. Und dazu, zu dieser Modularität, das zweite große Thema bei unseren Produkten ist eben, dass wir sie jetzt auch digital verlängert haben sozusagen. Also wir haben jetzt quasi eine App-Steuerung in der Connected-Version, wo ich Temperaturziele setzen kann, wo ich meine Temperatur über das Handy ablesen kann, wo ich am Ende in der smarten Version, die jetzt nächstes Jahr rauskommt, sogar wie den Thermomix fürs Grillen habe im Endeffekt. Ja, jetzt werden natürlich die Hardcore-Griller hier sagen, braucht man das? Ja, sage ich, okay, braucht man einen Thermomix? Weiß ich nicht. Ja, kann auch so kochen, aber es gibt auf jeden Fall ein sehr starkes Kundeninteresse. Das haben wir durch die Kickstarter-Kampagne schon gesehen.
Also ein smarter Grill, also bei dem Argument, braucht man das, würde ich jetzt sagen, naja, wenn es die Kunden kaufen, wenn die Nachfrage hoch ist, dann spricht ja alles dafür, das auch anzubieten. Ich habe euer Kickstart-Video gesehen, von der letzten Kampagne, war auch irgendwie mega geflasht. Ah, sieht dieser Grill natürlich total schön aus. Das mit der Otto-Plattform war mir gar nicht bewusst, und das mit der App, das ist für mich jetzt auch kein Kaufkriterium. Das mag vielleicht für jemanden relevant sein, der damit sehr, 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 sehr viel grillt oder irgendwie smoked oder den ganzen Tag damit verbringt. Das ist dann auch so eine Art Lifestyle-Produkt. Dann lohnt sich das am Ende des Tages. Mir geht es auch darum, erstmal die Grillware warm zu machen und auch warm zu halten. Aber so einen Outdoor-Grill, wie du ihn gerade beschreibst, also gibt es dafür in Deutschland schon die Kultur? Also ich weiß, was du meinst aus Amerika mit diesen ganzen Barbecue-Kultur, wo sich dann Leute ihre Terrassen so halb im Grunde genommen eine komplette Küche eigentlich auf die Terrasse bauen. Das ist ja auch extrem viel Custom-Made. Und dann gibt es diese Einsätze, um das dann zu machen. Was du ja gerade beschreibst, erfordert ja erfordert schon ein bisschen Platz auf der Dachterrasse in der Berliner Wohnung oder auf dem Balkon. Irgendwie so eine Ecke, wo man dann den Grill hinstellt. Vielleicht noch so eine 90-Grad-Ecke. Ich bin hier gerade auf eurer Otto-Plattform, wo du das gesagt hast. Da gibt es ja auch schon Kühlschränke und Spülmaschinen, sprich, da reden wir ja schon von einem Outdoor-Grill, der eigentlich im überdachten Bereich stehen muss. Würde ich zumindest mal von ausgehen, wenn da solche Elektrogeräte eingebaut sind. Also ist das ein großer Markt, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der ersten Kickstarter-Kampagne? Da waren dann, ja, wenn das bei 500 Euro im Schnitt war, waren da irgendwie so 700 bis 1000 Bäcker drinne. So in der nächsten Kampagne war das Produkt schon ein bisschen teurer, da waren auch ein paar Tausend, aber reden wir dann quasi über einen Markt, wo es Zehntausende Haushalte gibt, vielleicht auch Hunderttausende in eurem Zielmarkt, oder ist das ein klassisches Nischenprodukt?
Ja, also ich würde sagen, du hast viele, viele Fragen in eine Aussage gepackt und sind alle relevant. Ich versuche es mal so der Reihe nach zu beantworten, weil da finde ich sehr viele spannende Punkte drin sind. Also zum ersten Thema, also wie ist der Platzbedarf oder gibt es eigentlich so einen Outdoor-Küchenmarkt in Deutschland? Da, also in den USA mit Sicherheit, hast du ja selber gesagt, dass wir verkaufen ja auch in den USA, das darf man nicht vergessen, also es kommen ja auch Bäcker über Kickstarter aus den USA, ne, die Mehrheit war jetzt aus Deutschland, muss man sagen, die deutliche Mehrheit jetzt in dieser Kickstarter-Kampagne, und wir sehen jetzt schon, dass es da ein sehr, sehr starkes Interesse gibt, plus wir haben also viele Handelspartner, große Grillfachgeschäfte, und die erzählen uns auch über einen. Also wir haben ja regelmäßig so Marktupdates mit denen, und da ist Outdoor-Küche ist ein Riesentrendthema in Deutschland. Also es gibt ja auch extra mittlerweile mehrere neu gegründete Outdoor-Küchen-Hersteller, die das sehr erfolgreich machen. Da liegen die Küchen aber auch im Bereich 15.000, 20.000 Euro aufwärts, also wie eine teure Indoor-Küche. Das ist definitiv ein wachsender Markt. Also so ein großer Grillhändler hier aus Köln hat mir gesagt, der hat da jährlich so eine Steigerung von 400-500% in dem Outdoor-Küchenmarkt, ne? Und die machen damit mittlerweile
Echt, ist das dieser Grillhändler, der da bei den Messehallen ist? Genau, da, wo quasi jeder Mexiko-Besucher, als man noch lokal zu dem Mexiko gefahren ist, vorbeigefahren ist auf der Parkplatzsuche. Sprechen wir da über denselben?
Da sprechen wir über den gleichen, genau. Der ist auch der größte in Europa, was die Fläche angeht. Also der hat ja mittlerweile 4 Hallen oder 5 sogar. Ja, also der ist schon gigantisch. Die machen, also das ist schon super spannend. Und das ist so für mich so ein bisschen dieses Sinnbild des Grillbooms in Deutschland, weil die auch jährlich über 40.000 Kursteilnehmer haben bei Grillkursen. Also die verbinden da eigentlich zwei super spannende Elemente, so Hardware mit Experience, und haben das als einer der ersten gemacht. Aber darüber sprechen wir jetzt ja hier nicht, sondern die Frage war ja, nochmal zurück, ist das ein Markt? Und da würde ich sagen, ganz klar ja. Also entwickelt der sich in Deutschland gerade erst noch? Auch ja. Also der ist sehr stark wachsend und kommt. In den USA ist er definitiv schon größer. Und ich meine, klar, dass jetzt ein Single oder mit einer kleinen Familie und Dachterrasse oder Balkon jetzt sich nicht kein Auto wirklich hinbaut, ja. Aber in Deutschland darf man ja nicht vergessen, gibt es ja auch viele Leute, die irgendwie größere Gärten haben und jetzt nicht unbedingt im urbanen Setting leben. Und für die ist natürlich so eine Outdoor-Küche, eine große, ist natürlich relevant. Aber der Punkt, den du da aufmachst, ist super spannend, weil das ist ja genau das, die Motivation hinter unserer modularen Küche. Also am Ende sagen wir dem Kunden, du musst dich heute gar nicht entscheiden. Also wenn du heute einen Grill kaufst und einen Balkon nur hast, kaufst du dir halt erstmal nur den Grill und einen Seitentisch. Und wenn du dann umziehst, weil du irgendwie mit deiner Familie dich jetzt vergrößern möchtest oder irgendwie rausziehst, weil Stadt das doch nicht mehr so ist, dann kannst du den Grill einfach mitnehmen und kaufst dir halt zusätzliche Module und baust dann eben deine Outdoor-Küche mit dem neuen, dir zur Verfügung stehenden Platz entsprechend. Und wir sind eigentlich angetreten, weil wir gesagt haben, also auch mit diesem Produkt, das ist halt so ein bisschen dieses Langlebigkeitsthema, was in allen unseren Produkten drin ist. Also wir finden es halt blöd, dass man irgendwie so einen Grill nach 2-3 Jahren wegschmeißt. Also das finde ich irgendwie total Verschwendung von Material und ist nicht nachhaltig gedacht. Das ist aber auch blöd aus Nutzersicht, also weil ich will auch gar nicht alle 2-3 Jahre einen neuen Grill kaufen. Bei uns ist jetzt der Ansatz, dass wir halt sagen, okay, wir versuchen deiner Lebensphase oder auch wie du dich am Grill entwickelst, indem du vielleicht irgendwann mal sagst, oh, ich will doch noch so einen Seitenbrenner oder so ein Kochfeld, dann kannst du das auch in ein paar Jahren noch kaufen, ne? Aber du hast für heute hast du halt schon die Plattform dafür geschaffen. Das fanden wir eigentlich einen ganz charmanten Gedanken.
Okay, wenn das so ein Boom ist und grundsätzlich das Thema Grill auch wächst, und das dürfte ja auch durch Corona im letzten Jahr und durch den Cocooning-Effekt in verschiedenen Haushalten nochmal verstärkt worden sein, warum hat denn so ein Anbieter wie Landmann den Kürzeren gezogen? Also wir haben uns ja mit Olli Schickli in der letzten Folge schon ein bisschen über den ganzen Markt unterhalten. Wir reden ja hier schon über einen Markt, der im Milliardenbereich groß ist, wenn man so auch Zubehör und Baumarktgrills und alles mit dazu zuzählt. Warum ist dann, ich glaube, Landmann ist in Insolvenz gegangen und wurde jetzt überraschenderweise, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil ihr auch in der Sendung wart, von Ralf Dümmel übernommen, der hier auch schon im Podcast zu Gast war und aber gleichzeitig auch Investor ist bei Die Höhle der Löwen. Kannst du das irgendwie erklären? Also gibt es da einen, weil das, also in dem Jahr des Grillbooms überhaupt, als eine ganz bekannte Grillmarke in Insolvenz zu rutschen, das ist ja erstmal ein bisschen widersinnig, oder?
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es widersinnig ist. Ist auf jeden Fall unintuitiv. Ja, also würde man jetzt anders sehen. Aber da, und das ist ja auch ein Thema, was warum wahrscheinlich viele Hörer deinen Podcast hören, geht es dann letztlich auch um die Frage, wo verkaufe ich und zu welchen Margen, ja, und wie bin ich aufgestellt, ja, und ohne jetzt irgendwie zu viel zu Landmann zu den Zahlen oder so zu sagen, ist es natürlich Landmann eine klassische Handelsmarke, oder eine klassische Marke, die über einen Stationärbereich verkauft wird, wohingegen jetzt, ich sag mal, die jüngeren Marken, zu denen wir auch zählen, die sind natürlich eher Direct-to-Consumer unterwegs, jetzt bei uns ist nicht rein Direct-to-Consumer, also wir haben auch stationär Anteil. Denn beim Schickling ist es ja, glaube ich, rein Direct-to-Consumer. Von daher, also verwundert mich das jetzt nicht, dass es denen tendenziell oder dass sie sich da positiver entwickeln, obwohl sie vielleicht in einem gleichen Preis- und Produktsegment unterwegs sind. Also ohne jetzt auf die Qualität der Produkte einzugehen. Ich glaube, das ist immer Also das ist so
ein, also du sagst, weil, du meinst quasi, dass, weil sie im Wesentlichen über den Handel distribuiert waren, ich weiß gar nicht, ob Landmann die überhaupt einen direkten, zentralen Direktvertriebsanteil hatten und dadurch in so einen Margenwettbewerb gekommen sind, weil es dem Kunden an der Tankstelle egal ist, ob er den, das Dreibein von Landmann kauft oder von irgendeiner Eigenmarke oder ob er das irgendwie kurz sozusagen von AliExpress sich ordert. Und in diesem Markt kann man dann, ich glaube, die haben auch eine deutsche Produktion oder eine relativ große deutsche Zentrale, kann man sich da langfristig nicht durchsetzen. Und es passt ja ein bisschen auch zu der Argumentation, die du am Anfang gesagt hast, dieser Markt ist sehr innovationsarm bisher gewesen. Und quasi jetzt, das große Ding war vielleicht dann der Kugelgrill, wo dann die Haube mit oben montiert war oder die man dann irgendwie einhängen konnte, aber viel mehr ist dann auch nicht gekommen von vielen Anbietern. Aber bleiben wir kurz beim Thema Vertriebskanäle, weil das finde ich super spannend. Ihr seid ja über dieses ganze Kickstarter-System oder durch den Einstieg der Markenbekanntheit über Kickstarter seid ihr prädestiniert für das D2C-Thema, also Direktvertrieb an den Endkunden. Plus, ihr habt, wie du schon beschrieben hast, auch ein echtes Interesse, den Leuten dann auch noch Zubehör zu verkaufen. Also es gibt auch einen Grund, auf eure Webseite zu gehen oder die Newsletter zu lesen und zwei, dreimal im Jahr bei euch nachzubestellen. Sei es jetzt irgendein Seitenteil oder die Sizzle Zone oder das Pizzabrett oder was man über, da kann man ja immer verschiedenste Sachen bestellen. Wie distribuiert ihr heute? Du hast gerade gesagt, ihr habt einen stationären Anteil. Das würde mich mal interessieren. Also wie kann ich heute euren Grill kaufen?
Also rein jetzt mal von oben drauf betrachtet, ist jetzt unser Split für dieses Jahr, wird so zwischen 80% und 90% Direct to Consumer sein und der Rest eben stationär. Genau, wo kann man uns überall kaufen? Also habe ich ja schon natürlich über den eigenen Webshop dann über stationär, und deswegen auch Richtung Baumarkt so gesagt, also im Grillbereich schaut man halt immer so, es gibt ja diese Grillfachhändler, über den einen großen haben wir eben schon gesprochen, und dann gibt es eben noch die Baumärkte, die unter anderem wahrscheinlich volumenseitig der stärkste Kanal sind für Grills, aber die Grillfachhändler haben tendenziell die höherpreisigen Modelle, ne? Also das und das ist unser Kanal. Also wenn du uns noch irgendwo kaufen willst, dann ist es quasi, das sind die Grillfachhändler. Da haben wir jetzt dieses Jahr also mit, oder unser aktueller Kundenstamm sind da so circa 100 in Deutschland. Genau, das sind so die zwei Hauptkanäle. Eigener Webshop und stationärer Fachhandel, würde man das nennen.
Genau, da hatte ich auch, deshalb fand ich auch überraschend, dass es diesen Grillfachhandel gibt, was ja dafür spricht, dass auch eine entsprechende Kauffrequenz vorhanden ist, weil auch für so einen Fachhandel lohnt es sich eigentlich nur, wenn die Kunden öfter mal vorbeischauen.
Alex, ganz kurz ergänzend, beziehungsweise das, was ich eben gesagt hatte mit dem Event, also die Grillfachhändler haben es vielleicht als eine, weil es auch eine jüngere Handelslandschaft ist, die haben es halt verstanden, es zu einem Event zu machen, Grill zu kaufen. Also durch die Kurse, es gibt fast keinen Grillfachhändler, der nicht eine angeschlossene Grillschule oder ein Eventgeschäft hat. Und das bringt die Leute halt dazu, da hinzugehen, ne? Und die Produkte dann letztlich zu kaufen. Also das fand ich eigentlich ganz spannend, wenn man das mal mit anderen Handelsbereichen vergleicht, wo man immer sagt, da ist zu wenig Event oder da ist zu wenig Anreiz, da hinzufahren. Sind das ja alles in außenstädtischen Lagen, wo die Leute extra hinfahren müssen. Das geht eben nur, wenn ich als Händler eben mehr biete, ne, als jetzt ein reines Abverkaufsthema.
Ich überlege gerade, wo ich hier in meiner Umgebung, mir fällt überhaupt gar kein Grillfachhandel ein. Ich habe es gerade mal bei Google angegeben. In Kiel gibt es den Grillshop Fire and Steel. Das könnte ein Grillfachhändler sein. Muss ich mal gleich auf. Also okay. Mir ist das.
So, nur kann ich dir nachher noch raussuchen, was der nächste Händler von uns zu dir ist. Ja.
Und nochmal ganz kurz zurück zu den Vertriebskanälen. Also macht total Sinn, also 80-90% D2C, dann noch über den Grillfachhandel dann den Einstieg zu suchen. Und wenn ich euch aber bei Amazon suche, dann finde ich ja auch Produkte von euch. Verkauft ihr die an Amazon oder über Amazon, oder sind das Grillfachhändler, die dort eure Produkte einstellen?
Genau, also da verkaufen wir die Oberhitzeprodukte und ein paar Zubehörartikel. Die verkaufen wir nur über das Seller-Modell. Also wir verkaufen die selbst sozusagen. Die Preise sind auch höher als im Webshop, also beziehungsweise im Handel. Also weil wir die Preise selber setzen, ist es so, dass wir das eben entsprechend berücksichtigen, sodass der Handel da jetzt auch nicht drunter leidet. Und es gibt trotzdem Kunden, die diesen Weg dann wählen. Für uns ist es aus Marketing-Sicht einfach wichtig, weil wir halt sehr viel, also das Thema hattet ihr im Podcast auch schon öfter, sehr, sehr viel Search-Traffic über Amazon kriegen und die Reviews natürlich auf Amazon heute so ein bisschen die Stiftung Warentest von gestern sind, ja. Und wir brauchen eben Reviews und Transparenz, damit die Leute uns glauben, dass unsere Produkte gut sind.
Wie ist denn so eine klassische Customer Journey in eurem Bereich? Seht ihr, dass das viel Word of Mouth ist? Also Leute, die quasi dann die Otto-Plattform bei einem Freund gesehen haben, dass die dann kaufen? Oder ist es dann doch der Grillfachhandel und dann Leute kommen dann später in euren Webshop und kaufen sich Zubehör? Oder ist es im Wesentlichen medial geprägt? Also ich hoffe natürlich, dass der Kassenzone-Podcast euch auch viele Kunden bringt, aber Kickstarter-Kampagne und PR macht ihr ja extrem smart. Ich glaube, ich habe von deiner Schwester einen Artikel gesehen mit Business Insider. Also ich habe irgendwas in Erinnerung. Wer macht denn Marketing bei euch? Wilde Marketing habe ich auf jeden Fall irgendeine Erinnerung.
Ja, also es ist meine Mitgründerin, nicht meine Schwester. Ja. Also ich heiße ja als einziger nicht Wilde,
stimmt,
mit Nachnamen.
Stimmt, ja. Aber,
diese Verwirrung gab es schon oft. Also von daher, da bist du auf jeden Fall entschuldigt für das. Das genau. Gab schon ganz andere Konstruktionen, die da im Raum standen.
Ah, okay.
Aus meiner Mitgründerin Julia Wilde und dann haben wir ja noch den Nils Wilde und den Otto Wilde. Also wir sind ja vier Gründer. Und die sind alle wild und ich bin null sozusagen. Die Frage, deine Frage zu beantworten, was sind die Customer Journey, also unterschiedlichste Touchpoints oder unterschiedlichste Wege, wie der Kunde auf uns aufmerksam wird. Wir messen oder versuchen ja auch immer so ein bisschen einen Checkout zu messen, woher die Leute uns kennen, und Word of Mouth ist wirklich so mit 30-35% ist schon ein wichtiger Faktor, ganz klar. Im Endeffekt gibt es dann die ganzen klassischen Performance-Kanäle auch, Google, Facebook auch mit einem gewissen Abstrichen Influencer, also das ist wird immer wichtiger für uns, aber bei diesem hochpreisigen Produkt ist das natürlich jetzt nicht so ein Massenspiel, sondern eher so ein selektives und man versucht Opinion-Leader zu gewinnen, also jetzt wirklich also sehr selektiv. Aber funktioniert auch, vor allem in den USA für uns. Der Kunde sieht es dann, ganz klassisch, wenn er über die Werbung kommt, sieht er natürlich einfach das Werbemittel und kommt dann auf unseren eigenen Online-Shop, bei Influencern ähnlich. Über den Handel natürlich durch die Beratung oder Grillkurse, wo wir eingebettet sind. Und PR machen wir auch, wobei das auch einfach organisch ist, ja, in dem Sinne, dass das sich halt dann ergeben hat. Und Kickstarter für uns, das ist auch ein Vorteil, warum wir immer Kickstarter wählen, es ist halt sehr günstig, da so einen Buzz zu kreieren, ja, also Kickstarter ist so eine Plattform, wenn man da eine gute Kampagne hat, dann geht das auch schnell viral und dann springen da viele Medien drauf auf und dann kriege ich da relativ günstig nochmal verlängerte Reichweite, ohne dass ich selber aktiv was dafür tun muss.
Kommt daher auch eure US-Kunden, weil ich kann mir jetzt nicht, oder seid ihr schon im Grillfachhandel in den USA? Weil du hast ja gerade beschrieben, dass der Wettbewerb dort viel, viel stärker ist, weil das kulturell stärker verankert ist, das Barbecue-Thema und wahrscheinlich auch noch ein paar modernere Anbieter da am Markt sind. Trotzdem gibt es ja US-Kunden, die dann zu den Preisen bei euch kaufen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle die USA heute schon spielt, wie man auch Customer Service macht eigentlich, was ja relativ anspruchsvoll sein dürfte bei den Intensivnutzern?
Gerne. In den USA Kickstarter mit Sicherheit, das war unser Einstieg. Wir haben dann über ein paar Partner vor Ort, also auch Opinion Leader, Influencer, haben wir uns so eine Glaubwürdigkeit aufgebaut, wobei das am Anfang auch echt nicht einfach war. Also so als deutsche Grillmarke den Amerikanern irgendwie versuchen, Grillen neu beizubringen, ist natürlich, ja, also.
Was ist da die große Marke? Ist das Weber in den USA?
Ja, also rein volumenseitig ist Weber die größte. Ja, ist ja auch ein amerikanischer Hersteller. Wissen ja viele auch nicht. Ja. Aber ist ja ein amerikanischer Hersteller und auch der größte weltweit, in Amerika auch. Wobei der Markt da viel gefächerter ist. Also da gibt's für alle Preisklassen gibt's noch viel, viel mehr Hersteller. Also auch andere Preisklassen ein bisschen auch nach ins Premium. Im Premium-Bereich gibt's auch echt große Hersteller, die es in Deutschland so gar nicht gibt, noch nicht gibt, also über den Trend hinzu. Aber da über Kickstarter, auch über Presse über so Key-Opinion-Leader haben wir da einen Markteintritt.
So, kurze Pause, das wäre natürlich jetzt eine perfekte Frage für die Grill-Community. Kennst du schon Otto Wilde Grillers? Was würdest du ausgeben für einen Outdoor Grill, wann war dein letzter Grillkauf? Das sind ja so Dinge, die man in der Marktforschung dann mal gerne erfragen würde. Und dafür gibt es natürlich den perfekten Partner hier bei Kassenzone, nämlich Apinio. Da ist der Philipp Westermeier auch investiert. Das ist ein ganz modernes Marktforschungsunternehmen aus Hamburg. Da kann man innerhalb von Minuten Umfragen erstellen, die richtigen Zielgruppen auswählen. Da kriegt man auch immer eine repräsentative Stichprobe. Die Teilnehmer antworten dann über die App sehr, sehr schnell. Ihr kriegt also Live-Ergebnisse, sodass man in so einem Griller-Meeting möglicherweise rausfinden kann, wo man den Grill noch besser anbieten kann, welche Kanäle relevant sind und was die Leute für eine Zahlungsbereitschaft haben. Also schaut euch das mal an auf apinio.com, Apinio mit Doppel-P. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Apinio schon in den USA aktiv ist, weil die nächste Frage dreht sich nämlich um den US-Markt zum Thema Grillen für Otto Wilde.
Und ist der für euch relevanter Markt, also jetzt ein Anteil Umsatz, also dass ihr wirklich sagt, komm, da müssen wir jetzt dranbleiben, da müssen wir jetzt auch eine PR-Strategie, da müssen wir jetzt mal drei Influencer closen für 2021, damit uns dieses, das Feuer nicht ausgeht, um in der Grillsprache zu bleiben?
Ja, also auf jeden Fall relevant. Also 2019 war es unser größter Markt. Jetzt hat sich das durch das neue Produkt in 2020 hat sich ein bisschen gedreht. Also da ist jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz wieder der wichtigste Markt, aber es ist schon ein signifikanter Markt für uns.
Kannst du mal ein bisschen was zum neuen Produkt erzählen? Ist das hier der smarte G32 oder ist das noch ein anderes Produkt?
Nee, genau. Also das ist, genau, sorry, wenn die Terminologie so ein bisschen, wenn ich da so hin und her springe, aber genau, also Otto Plattform nennt sich ja diese gesamte Plattform und auf der oder in der Welt dieser Plattform gibt es die zwei Grills, den G32 Connected und den G32 Smart. Ja, also wir haben zwei Versionen. Eine ist eine Connected-Version, eine andere eine Smart. Version, die nochmal ein bisschen später nächstes Jahr kommen wird. Und dazu gibt es eben diese ganzen Module und Zubehörartikel, die Teil dieser Plattformlogik und Plattformwelt sind. Und wir werden in Zukunft auf der Plattform aber natürlich auch noch weitere Grills launchen. Die gibt es jetzt aber natürlich noch nicht. Und das ist ja auch noch ein gut gehütetes Geheimnis, was da kommt. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Genau. Mhm. Und ja, also das sind die, wenn ich jetzt neue Produkte sage, dann meine ich eben diese ganzen Plattformprodukte inklusive der G32 Serie.
Aber diesen Connect kann ich jetzt schon kaufen. Wenn ich da jetzt quasi in den Warenkorb gehe und jetzt vor Weihnachten noch sage, komm, jetzt mache ich es mir richtig schön zu Hause, dann kann ich den schon bestellen, der wird dann direkt von euch verschickt.
Wird er, aber nicht mehr dieses Jahr. Also du kriegst ihn dann Januar, Februar. Also das ist auch eine Frage von die initial gewesen, ist das Kickstarter, sind die schon ausgeliefert? Nee, sind sie noch nicht. Die werden jetzt Anfang des Jahres ausgeliefert. Also sind schon in der Produktion, aber jeder, der im Moment Handel macht, der hat das wahrscheinlich auch mitgekriegt, wie schwierig das im Moment aus China logistisch ist und wie teuer die Raten kurzfristig geworden sind, sowohl mit Bahn als auch Luft, Seefracht. Von daher liefern wir das jetzt aber pünktlich zur Grillsaison im ersten Quartal dann alles aus.
Kannst du ein bisschen was zur Produktion erzählen? Also wir haben das ja schon in verschiedenen Podcasts gehabt, dass Gründer oder Unternehmer auch in Asien herstellen. Also wie hat das funktioniert, da einen verlässlichen Hersteller zu finden? Wie geht ihr quasi mit dem ganzen Thema Qualitätsmanagement um? Und wie macht ihr das eigentlich mit diesen smarten Devices? Weil das eine ist ja quasi im Grunde ein Bauteil, was dann irgendwie thermisch extrem belastbar sein muss zu bauen. Das ist irgendwie Fabrik 1 und jetzt smart/connected dann mit irgendeiner App. Das scheint mir ja quasi eine komplett andere Qualifikation zu sein in der Herstellung. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie die Lernkurve da war? Weil das dürfte ja auch nicht so einfach gewesen sein, oder?
Nee, also das war sehr, sehr komplex und das sind auch komplett verschiedene Lieferanten sozusagen, also wie du schon richtig vermutest, also klar, die ganzen softwareseitigen Komponenten, MCU-Part ist ein anderer Hersteller als der Grill-Hardware-Hersteller dann, also beziehungsweise jetzt sehr vereinfacht dargestellt, da gibt es natürlich dann noch weitere Zulieferer und Komponenten-Lieferanten, aber im Groben kann man sagen, das ist natürlich ein komplett anderes Thema gewesen und für uns in der Entwicklungszeit natürlich nochmal auch deutlich aufwendiger, als wenn wir jetzt, also in Anführungszeichen, nur einen weiteren Gasgrill gebaut hätten. Also klar, das war für uns auch ein komplett neues Feld und wir haben auch diesbezüglich, also haben wir mit verschiedenen Unis zusammengearbeitet, sowohl in Deutschland als auch in China. Also haben uns quasi so aus dem Hochschulnetzwerk geholfen, das zu entwickeln. Genau, auch der letzte Teil deiner Frage. Also wir haben auch ein Team vor Ort in China sitzen, was jetzt während der ganzen Covid-Zeit natürlich für uns essentiell war. Also ohne die Leute vor Ort hätten wir das überhaupt nicht weitertreiben können und da hätte das nicht funktioniert, weil ja die Reisefähigkeit einfach total, also nicht möglich war. Genau, also das war ganz, ganz wichtig, dass wir da auch ein kleines Team vor Ort haben, auch ingenieursseitig, die da eben in der Produktion, also sowohl Ingenieur als auch Quality Control, dass wir da, dass da alles weiterläuft.
Und man hört ja immer bei diesen erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen, dass bevor die Kampagne eigentlich ausgelaufen ist, dass dann schon die ersten Anbieter dann auf AliExpress und Co. eine Kopie des Produktes anbieten. Ist euch das auch passiert?
Nee, also sowohl bei der ersten nicht, als auch bei der jetzigen nicht. Also liegt halt auch einfach ein bisschen daran, dass das schwer zu kopieren ist. Es ist halt einfach ein sehr intensives aufwendig herzustellendes Produkt, ne, weil das alles customized Formen sind, das ist ein eigenes Design, also das ist vom Materialeinsatz sehr teuer, also das ist ja alles Edelstahl, hochwertiger, ne, das ist halt schwer, also das ist jetzt nicht einfach mal so kopiert, sage ich mal, also ist uns bisher noch nicht passiert.
Aber du sagst Edelstahl, also das ist dann lackierter Edelstahl, weil diese, wenn ich auf eure Webseite gehe und dann ist ja sehr viel Schwarz an den Grills.
Also das ist in dem Sinne, also das nennt sich pulverbeschichtet, also das ist Edelstahl pulverbeschichtet mit einer sehr hitzeresistenten, also die hitzeresistenteste, sorry, schwieriger Zungenbrecher, Beschichtung, die wir so finden konnten. Wir haben das ja schon bei den Oberhitzeprodukten, also dieses Schwarz, ja, und da hast du ja Temperaturen von bis zu 800 Grad das dem muss es ja auch dauerhaft standhalten sozusagen, ne? Das ist natürlich schon für das Material eine sehr hohe Herausforderung.
Wie lange sind jetzt die ersten Produkte, die ihr gebaut habt, schon im Einsatz? Also wie viele Grillsaisons haben jetzt die ersten Wilde Griller-Produkte schon hinter sich?
Seit 2016. Also Saisons musst du jetzt ausrechnen. Ja, ist ja, für mich ist ja Saison immer. Ja, also von daher, also seit 2016, also jetzt quasi zu 16, 17, 18, 15. Jahr, genau. Und im fünften Jahr sozusagen sind sie im Einsatz.
Ist das auch ein Modell, was sich dann auch andere Märkte noch gut übertragen lässt? Du hast gerade gesagt, Deutschland, Österreich, Schweiz, sicherlich auch durch eure Heritage und auch durch den Zugang zum Markt. USA war historisch jetzt groß wegen Kickstarter, ist immer noch groß. Ist das jetzt ein Modell? Ihr seid ja ganz anders jetzt aufgestellt als zum Beispiel Olli von Schickling Grills, ne? Und ihr geht komplett anders ran an diesem Markt. Aber ist das dann gegeben? Also könntet ihr jetzt einfach den UK-Markt oder Nordics oder Frankreich erobert, wenn ihr da irgendwie eine smarte Kampagne macht, oder braucht ihr da irgendwie einen Partner, oder sagt ihr, nee, in diesen Ländern müsst ihr wahrscheinlich schon über den Handel gehen, da ist Direct-to-Consumer einfach nicht so schnell zu machen?
Also das ist eine sehr gute Frage. Ja, also die stellen wir uns auch immer wieder, weil sie, also aus unserer Erfahrung, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht unfassbar alt, ja, aber wir haben jetzt schon verschiedene Märkte uns angeschaut, und zum Beispiel Australien machen wir über einen Partner vor Ort, Amerika machen wir selber, also Dach machen wir selber. Das ist für uns wirklich so eine Betrachtung Markt für Markt aktuell. Ich glaube grundsätzlich an den Direct-to-Consumer-Ansatz. Also das ist, also sehe ich jetzt nicht, warum das jetzt zum Beispiel in Australien nicht funktionieren würde. Das Problem ist halt einfach dann so ein bisschen, wie schnell, also wir sind ja auch lange Zeit bootstrapped unterwegs, wir sind jetzt rein Angel finanziert, also wir müssen natürlich auch immer einfach kapitalseitig gucken, dass wir effizient wirtschaften und irgendwie jetzt nicht, wir können jetzt nicht in einem Jahr in ganz viel Struktur investieren, ne? Das können wir uns einfach nicht leisten, aber rein von der Nachfrageseite her, glaube ich, könnte man diese Märkte jetzt auch aus einer Direct-to-Consumer-Sicht erschließen. Für unsere Otto-Plattform glauben wir einfach sehr stark an so ein Multi-Channel-Konzept, weil wir sehen, dass viele Leute das auch physisch anschauen wollen, ne? Also so Stichwort irgendwie Küchenstudios, ja, das hat ja irgendwie einen Grund. Die Leute wollen sich von der Haptik und Wertigkeit der Haptik irgendwie überzeugen. Und da sehen wir eigentlich so einen Multi-Channel-Ansatz als den sinnvollsten Weg, Wobei das natürlich so von der zeitlichen Komponente her, da sind wir in den USA jetzt zum Beispiel auch einfach langsamer als in Dach. Ja, also einfach, weil wir hier sitzen und da schon hier schon größer sind. In den USA wollen wir jetzt den gleichen Ansatz fahren, aber da dauert es halt einfach mit dem Handel noch mal länger. Ja, also weil wir da einfach nicht ganz so präsent sind, wie wir es eben in Dach sind.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen was zur Rolle von der Sendung Die Höhle der Löwen erzählen? Da wart ihr, glaube ich, ein Jahr, das erste Jahr nach der Gründung, das war 2017, 2018, da war die Sendung auch noch nicht so alt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob Ralf Dümmel damals schon dabei war. Musst du gleich ein bisschen, musst du mal erzählen. Da wart ihr irgendwie drin. Was hat das für euch gebracht?
Also genau, wir haben ja da keinen Deal gekriegt, das kann man ja direkt vorweg spoilern sozusagen.
Auch kein Angebot.
Wir haben keinen Deal angeboten gekriegt und haben die Höhle deswegen auch ohne Deal verlassen sozusagen. Ja. Mhm. Was hat das für uns gebracht oder warum haben wir das erstmal gemacht? Ich glaube, das ist ja, also klar, warum gibt es viele Motive? Es ist eine Chance, irgendwie einen spannenden Investor zu finden. Es ist aber auch irgendwie eine Chance, einfach gute Reichweite für mit relativ wenig Aufwand und wenig Kosten zu generieren. Das Letztere hat es für uns in dem Sinne auch gebracht, ja, also wir hatten halt eine wahnsinnige mediale Aufmerksamkeit, also ein paar hunderttausend Visits auf der Seite, ne, das haben wir damals irgendwie sonst in ein paar Monaten gehabt, ja, also das ist schon krass gewesen und verkaufsseitig haben wir es natürlich gesehen, dass das einen Spike in den Abverkauf gehabt hat, wobei wir jetzt auch mit unserem Preispunkt nicht das klassische Impulskauf Produkt sind, sondern was wir dann halt gemacht haben, wir haben halt sehr viel E-Mail-Adressen gesammelt von den Leuten und verkaufen jetzt bis heute noch in diese Höhle der Löwen-Kohorte rein über E-Mail-Marketing. Also wenn du diese Kohorte dir anguckst, dann kann man schon sagen, dass das echt einen monetär sehr hohen Gegenwert hatte, weil wir die über Zeit halt monetarisiert haben.
Würdest du es wieder machen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich würde es wahrscheinlich anders heute machen. Es hat sich auch ein bisschen verändert bei Höhle der Löwen. Über die Staffeln darf man jetzt ja auch verhandeln und Gegenangebote und die spielen das ja jetzt ein bisschen anders. Damals
bei uns durfte man das damals nicht.
Das war da ein bisschen anders gestaltet und war auch nicht so gewollt. Jetzt haben die es ja so ein bisschen gelockert, was ich auch total sinnvoll finde, macht es ja auch spannender irgendwie für die Zuschauer. Daher würde ich vielleicht taktisch so ein bisschen anders rangehen, aber grundsätzlich diese Erfahrung und da diese Medienreichweite aufzubauen, das kann ich einfach nur jedem Gründer oder Unternehmen empfehlen. Also macht schon Sinn.
Okay, das funktioniert schon mal für euch. Und dann, jetzt ist mir quasi über das Gespräch so ein bisschen klarer geworden, wie der Vertrieb funktioniert. Und ein großes Problem, insbesondere von stationären Fachhändlern, ist es ja, dass sie diese E-Mail-Datenbank nicht haben. Ne? Die haben eigentlich ganz wenig Infos über ihre Kunden. Wäre es dann nicht eigentlich schlau zu sagen, es gibt quasi so eine Art Otto Wilde Franchise sozusagen oder den Grillkurs quasi mit euren Grills und ihr sagt den Fachhändlern, das macht ihr aber nur mit unseren Grills. So, die Leute kommen in euren Laden und wenn die nach einem anderen Grill kaufen wollen, fair enough, so dass ihr den eigentlich Traffic bringt und dadurch euer Produkt auch pusht. Also das fände ich ist ein smartes Omnichannel-Modell, weil ihr den Kundenzugang behaltet. Jetzt Grills an, jetzt mal ganz, ganz naiv und das wollt ihr bestimmt nicht machen, einfach nur in Küchenstudios zu liefern, in der Hoffnung, dass sie das genauso schön präsentieren wie die sehr stark subventionierte Miele-Waschmaschine. Oder Geschirrmaschine, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es wird ja keinen Grillfachhändler geben, auch nicht diesen Kölner Grillfachhändler, der so eine E-Mail-Datenbank hat wie ihr. Und ich würde, basierend auch auf so ein bisschen auf dem Marketing, was ihr macht und auf den coolen Videos, die ihr macht, würde ich euch glaubwürdig abnehmen, dass ihr coole Grillkochkurse anbietet.
Ja, also kann ich nur einen Haken dran machen. Also ist genau, also haben wir auch schon so gemacht, fairerweise. Also du kannst ja bei uns auch Kurse kaufen und buchen. Und wir haben auch schon einen Partner da angeschlossen gehabt und noch nicht in diesem Ausbaustadium, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also das ist aber unsere Vision auch für die neue Plattform, einfach da noch eine stärkere Verzahnung hinzukriegen. Und also historisch, wir hatten so ein Pilotprojekt letztes Jahr schon 2019 und da haben wir auch mit 10 Partnern das gemacht und haben denen regelmäßig die Kurse voll verkauft über unsere Webseite. Und die haben halt eine Umsatzbeteiligung gekriegt und nochmal eine Provisionskicker auf die Produktverkäufe, die sie über die Kurse erzielt haben. Genau, also das ist super smart, also macht auch Sinn für die Händler vor Ort. Fairerweise, die Händler haben auch teilweise schon jetzt auch so ein Sandras, die sind schon sehr stark in der Vermarktung der Kurse. Also das ist zwar so ein regional-lokales Ding, aber also das ist schon, die machen das schon auch gut. Also ich will jetzt auch nicht uns hier so darstellen als irgendwie den Heilsbringer und die kriegen das selber nicht voll. Also das ist nicht so, ne? Also die machen da schon einen guten Job, aber klar, also am Ende sehen wir das als Teil dieses Omnichannel-Ansatzes und was ja auch nicht vergessen darfst, wir haben ja auch die mit der App, also du wirst ja den Connected und den Smart, den geht's natürlich immer mit einer App verwenden. Das heißt, mit Themen wie Garantieverlängerung und so weiter haben wir natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit für einfach für Lead-Generierung, die in diese neue Produktgeneration eingebaut ist.
Okay, dann noch eine zweite. Ich habe mir jetzt noch eine Idee eingefallen. Ich pitche das jetzt einfach mal hier so frei im Podcast heraus. Du hast ja schon Thermomix genannt und die Preispunkte sind ja ähnlich. Ne? Wir reden beim Thermomix ja auch über ein Gerät, was deutlich über 1.000 Euro kostet. Wäre so ein lokales, also so ein Party-Vertriebssystem auch was für euch? Vielleicht auch mit einer eigenen Linie? Nennen wir es mal den Supergrill, ja, von Otto Wilde. Den kann man aber nur kaufen, wenn er quasi von euch auch vorgestellt wird oder von eurem, von so Grillern, was ja auch immer ein geselliges Event ist. Da bringt man irgendwie den Grill mit, da bringt man Grillgut mit, also das muss dann bezahlt werden und vielleicht kaufen dann am Ende des Tages die Leute dann auch so einen Grill, weil diese viele andere so eventbasierte Vertriebssysteme, sei es jetzt hier Me and I, ne, also für Kinder, Kinderklamotten oder Thermomix oder Tupper. Das ist alles sehr für Frauen. Ja, es gibt wenig Events. Ich habe das ja auch schon im Kercher-Podcast gepitcht. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass man, wenn Kercher rumfährt mit den ganzen Geräten, dass man da auf jeden Fall im Bereich gemeinsam reinigen was machen kann. Wäre das nichts für euch, wo man sagen kann, es gibt so eine Grilllinie, ja, die ist so extrem hochwertig, die kann man aber quasi nur über so ein Event kaufen, weil das muss man vorgeführt bekommen. Und ich habe bei Thermomix und bei ein paar anderen exklusiven Vertriebskonzepten gelernt, ein sehr hoher Teil dieser Zahlungsbereitschaft kommt dadurch, dass die Leute sich halt intensiv mit dem Produkt auseinandersetzen, das positiv erfahren, darüber reden und dann wird es halt so ein Lifestyle-Element. Habt ihr damit schon Erfahrung gemacht? Die Idee kriegst du umsonst.
Sehr gut, ja, vielen Dank. Ja, also Erfahrungen haben wir noch nicht damit gemacht. Das Thema haben wir uns schon öfter, aber ehrlicherweise überlegt und haben schon viel darauf rumgekaut sozusagen. Bisher haben wir es nicht gemacht. Ja, es gibt halt für und wieder. Du hast mit Sicherheit einige sehr gute Pluspunkte gerade gepitcht. Das wieder sozusagen, das habe ich auch so ein bisschen aus den Vorwerk-Kanälen, mit denen ich auch mal im Austausch war, ist halt, dass jetzt auch gerade das marktbasiert besser oder schlechter funktioniert. In den USA zum Beispiel haben die sich mit dem Modell auch, glaube ich, ein bisschen schwerer getan, mit dem Thermomix und die Zeit und die Kapitalintensität, sowas aufzubauen, ist am Anfang auch gar nicht so gering, wie man denkt. Also das ist, wurde mir zumindest auch von ein, zwei Leuten, die so mit so Modellen Erfahrung haben, gesagt, da ist online, also Direct-to-Consumer ist schon leichter zu testen, es ist irgendwie, sagen wir mal, weniger kapitalintensiv, zumindest am Anfang, sodass wir da vielleicht, haben wir uns auch einfach nie getraut, ja, das einfach mal umzulegen, den Switch.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Kapital, ich glaube, man muss es halt neu denken, man darf das halt nicht, also Amorelie hat das ja auch ein bisschen probiert und ich glaube, das ist auch ein erfolgreicher Kanal für die geworden im Bereich Erotik-Ware, aber wenn ich mir so vorstelle, damals das alte Vorwerkmodell oder immer noch aktiv mit dem Kobold-Staubsauger, da kam halt ein so ein Typ, der wusste genau, wie dieser Staubsauger funktioniert und hat dann irgendwie dann gezeigt, guck mal hier, was dich mit diesem Staubsauger kann und guck mal, dein Staubsauger, der hat das nicht mehr ansatzweise geschafft. Das könnte man mit Geräts ja 1:1 nachweisen, also wenn es Leute gibt, die das Produkt beherrschen, die können das ja, also ist ja wie ein Küchenstudio, ja, der Verkauf ist ja nicht, du verkaufst ja dort nicht die beste Küche, sondern du verkaufst ja die Küche, die eigentlich die höchste Marge hat, ne, und indem du die Platte anfährst, an der du vorbeiläufst und die anderen Kunden fassen auch die Platte an, kannst du halt diesen Verkauf stark leiten, plus hast ein Event dazu, aber ich glaube, wenn man es ein bisschen neu denkt, ich gebe mal einfach diese Idee hier so mit in den Raum, vielleicht können wir den Supergrill demnächst so kaufen.
Wie gesagt, also vielen Dank. Ich finde es eine super charmante und gute Idee. Also wir schauen mal. Ja, vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal und dann gucken wir mal, ob wir da was gemacht haben in der Hinsicht. Also, aber klar, es ist emotional, das Produkt. Also ich sehe deine Punkte total, die machen mega viel Sinn. Wir denken nochmal weiter drauf rum, ja, und wir sprechen dann einfach nochmal in einem Jahr oder zwei und dann gucken wir, was wir umgesetzt haben.
Ja, konntet ihr denn die Nachfrage, die jetzt auch insbesondere jetzt im Corona-Jahr reingekommen ist und ihr habt jetzt diese Kickstarter-Kampagne ist ja auch noch gar nicht so alt, konntet ihr denn bedienen? Also kriegen jetzt auch alle, die das kaufen wollten, im Januar, Februar ihren Grill?
Ja, also das ist so. Also wir, genau, von den Kickstarter-Kunden ist das und auch von allen Leuten, die das vorbestellt haben, ist es so. Wir hätten es natürlich gerne schon dieses Jahr ausgeliefert, klar, aber haben wir leider nicht geschafft. Ist aber, also haben die Kunden uns auch verziehen, wir haben da viel kommuniziert und die haben das alle gut genommen, solange das eben für die nächste Grillsaison dann ab März dasteht. Und unsere Oberhitzeprodukte produzieren wir ja in Deutschland. So haben wir auch angefangen. Das heißt, da hatten wir jetzt aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht so große Probleme von der Produktionsseite her. Also da haben wir immer gut liefern können und da war das auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir dann kürzere Wege hatten.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu den zu ein paar Kennzahlen, wenn du welche verraten magst. Also ich glaube, diejenigen, die das ein bisschen mitgerechnet haben, können jetzt, die Kickstarter-Kampagnen sind öffentlich einsehbar. Da reden wir, glaube ich, über 5 Millionen über die aktuelle Kampagne, die da platziert worden sind. Kann das sein?
Ja,
oder habe ich das komplett falsch abgespeichert?
Bruttowerte, ja.
Genau. Ja, und so overall knackt ihr schon den achtstelligen Umsatz?
Ja, also Umsatz ist ja HGB-seitig, ist natürlich immer nur das, was du lieferst. Ja, von daher ist der Kickstarter umsatzrelevant ja dann erst im Q1 nächsten Jahres. Ja,
okay.
Jetzt, wenn du rein Order-Volumen, also alles, was wir dieses Jahr 100% angezahlt und quasi an Bestellungen reingekriegt haben, dann ist das auf jeden Fall schon über dieser Grenze, ja.
Wie groß ist euer Team? Also es gibt ganz viele Wildes, habe ich jetzt gelernt.
Genau. Ja, Wildes gibt's schon mal 3 im Team, aber insgesamt sind wir so circa 30 Leute.
Und basierend auf den so guten Erfahrungen mit der Kickstarter-Kampagne, würdest du dann eigentlich sagen, komm, dann machen wir 2021 nochmal eine Kampagne? Also weil Produktentwicklungsdaten sind irgendwie wichtig, Marketing funktioniert total gut. Darüber, Kickstarter hat vielleicht auch was davon, ist ein sehr positiv besetztes Produkt. Ihr könnt liefern, was ja nicht bei allen Kickstarter-Kampagnen der Fall ist. Ist das machbar oder bieten die das quasi an als so eine Art Marketingkanal?
Also ja, es ist auf jeden Fall, also technisch gesehen und rein von den Regularien ist es machbar. Die Frage ist jetzt, wie sinnvoll ist es für uns? Und wir haben jetzt natürlich erstmal noch ein paar Hausaufgaben mit der neuen Plattform zu machen. Und also Kickstarter, ein Produkt darauf, muss ja einen gewissen Neuheits- und Innovationsgrad haben. Deswegen, also wenn wir den nächsten Grill sozusagen machen für die Plattform, der dann auch wirklich innovativ ist und jetzt kein Seitenkocher oder so ein Zusatzelement, dann überlegen wir das mit Sicherheit wieder. Aber das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
Vielleicht Starkstrom.
Wobei das stimmt, aber das wäre natürlich auch. Da würden die Leute, wenn das der gleiche Grill ist, nur mit einem anderen Energieträger, dann wäre Kickstarter wahrscheinlich, wäre das nicht ausreichend innovativ sozusagen.
Dann noch eine Frage, die mir im Vorfeld eingefallen ist bei der Recherche. Durch diesen ganzen Trend hin zu vegetarischem Essen oder auch veganen Essen, also weg von Fleisch, ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, in Deutschland bei 5% vegan oder Vegetarieranteil, ist das ein Thema, was euch beschäftigt oder kann man das auch in der Story so drehen, dass dann halt, keine Ahnung, der Maiskolben oder die Zucchini oder was man immer da grillen möchte, dann auch auf den Grill gelegt wird? Also ist das ein Thema für euch, was den Marktgröße angeht?
Also ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall da. Das ist wir sehen das ein bisschen anders, weil wir jetzt schon den Fleischmarkt uns auch anschauen und was wir da halt sehen ist, dass der Trend halt im Fleischmarkt auch, dass es für uns total relevant Richtung Hochpreisiges geht. Also die Leute kaufen eigentlich eher super hochpreisig bei den ganzen Online-Versendern und super selektiv Fleisch, ne, oder haben dann ihren Metzger, wo sie dann spezielle Cuts sich holen. Also das gibt's genauso dann wie die Leute, die halt quasi vegan oder vegetarisch sich ernähren. Ich glaube, das große Schlagwort ist irgendwie so bewusstere Ernährung, ja, als generell so Makrotrend. Und den sehen wir aber auch im Fleischbereich. Also und für uns ist es im Endeffekt gut, weil wir sind ja nicht diejenigen, die irgendwie für das Nackensteak oder für all die das Päckchen Würste für 1 Euro, der das auch einfach so achtlos auf den Grill knallt. Das ist ja auch nicht unser Grill. Also am Ende sind wir halt eher dann für die Leute, die sagen, ich ernähre mich bewusst, ich kaufe teures Fleisch, aber ich will halt auch ein cooles Erlebnis und will einen schönen Grill bei mir haben und irgendwie das auch irgendwie tolle Produkte. Von daher ist für uns halt dieser Trend hin zu dem hochwertigen Fleischkonsum eigentlich fast noch wichtiger, würde ich sagen.
Okay, also besser, nachhaltiger essen, auch mit Fleisch, sagst du dann. Ja. Oh, ich habe gerade parallel noch ein bisschen eure Seite runtergescrollt. Hier gibt es quasi eine Küche, die hat, glaube ich, 10 Elemente. Also das ist schon eine große Terrasse, die man da braucht. Aber sieht auch ziemlich geil aus, muss man auch sagen. Aber für so eine richtig gute Outdoor-Küche braucht man dann ja Strom- und Wasseranschluss und auch Abwasseranschluss wahrscheinlich, oder?
Ist auf jeden Fall, also Wasseranschluss macht auf jeden Fall Sinn, wenn du es nicht über einen Tank lösen willst. Stromanschluss macht auf jeden Fall, ist definitiv sinnvoll, ja. Noch ein Satz kurz dazu, Alex, wenn du es schon ansprichst. Also ist mir noch eingefallen vorher, du hast ja gesagt, was ist oder wie ist dieser Markt und Outdoor-Küche und ist das in Deutschland ein Thema? Also bei uns ist es halt auch so, das nochmal ergänzend, wir also offerieren den Kunden ja im Endeffekt auch einen Preisvorteil gegenüber diesen klassischen Outdoor-Küchen. Dadurch, dass wir halt, also dass es bei uns alles aus einem Guss kommt und die Module, also diese große Küche, die du jetzt gerade anschaust, die kostet ja dann irgendwo so zwischen 9 und 12.000 Euro, ja, und das ist schon für uns so die Maximalausbaustufe, also wenn ich mal tippe, was du gerade anguckst, ich weiß es ja nicht, ja.
Ja, genau.
Das
sieht mir auch so aus. Warum, was würde man denn quasi für eine herkömmlich oder konventionell gebaute Outdoor-Küche zahlen, die ähnlich groß ist mit ähnlichen Features, wenn ich die jetzt beim, ich weiß gar nicht, wo man Outdoor-Küchen kauft. Wahrscheinlich mal Küchenstudio, aber das wüsste ich jetzt auch nicht.
Oder beim Grillfachgeschäft, ja. Also,
beim Grillfachgeschäft, genau, ja, gut.
Genau.
Aber wo lege ich dann, wenn die mir da sowas individuell bauen?
Ja, also zum Beispiel gute Anbieter, kannst du dir auch mal angucken, ist zum Beispiel Burnout Kitchen, die sind auch sehr erfolgreich unterwegs, auch ein jüngeres Unternehmen. Und da liegst du schon bei 15.000, 20.000 Euro für eine ähnliche Kategorie. Und natürlich wie bei Küchen drinnen, auch draußen sind da den Preis keine Grenzen gesetzt, was es nach oben angeht. Auch in den USA sind die Preise, also ist gar kein Problem, da 15, 20, 30.000 Dollar für so eine Outdoor-Küche auszugeben.
Okay, gut, dann müsste man es aber auch schon häufiger nutzen. Aber man kann ja mit einem Grillmodul anfangen. So, ich fasse mal zusammen. Also, sehr erfolgreich, ein neuer, ähnlich wie Schickling, wieder ein neuer Anbieter, der den Markt so ein bisschen wachrüttelt, auch mit ganz anderen Features. Das finde ich auch interessant. Also, das ganze smarte Thema. Also, mich spricht quasi dieses Smart jetzt nicht so an. Mich spricht aber das Design an und auch die Verarbeitung auf jeden Fall. Aber Smart ist ein sehr gut gespieltes Element, hoher Direktvertriebsanteil, sehr modular aufgebaut. Das heißt, ihr könnt auch mit entsprechenden Kundenfrequenzen rechnen, hergestellt, zumindest die Produkte, die nicht so Oberhitze sind, aus in Asien. Die Kickstarter-Kunden bekommen es im Februar geliefert und, das habe ich rausgehört, es gibt noch ganz spannende neue Erweiterungen dann für die Otto-Plattform, die nächstes Jahr kommen, über die du jetzt aber noch nicht sprechen wolltest. Also rundum dürfte das Jahr 2020, zwar Corona-Effekte beiseite geschoben, auch ein sehr gutes Jahr für euch gewesen sein, oder?
Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Ja. Sehr cool. Dann vielen Dank für deine Auskunftsfreude so kurz vor Weihnachten. Ich versuche den Podcast heute noch hochzuladen und vielleicht klickt der ein oder andere ja auch noch in euren Shop. Da gibt es ja Weihnachtsangebote. Welches kannst du denn empfehlen? Also welches ist denn der beste Preis hier auf eurer Plattform?
Der beste Preis ist ja immer relativ, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist auch, dass wir haben ja auch Elektrogeräte für drin, ne? Und das ist natürlich, also im Oberhitzebereich, und das macht natürlich für ein tolles Weihnachtsdinner, dass man sogar ohne sich oder ohne zu frieren zubereiten kann. Also das einfach mal angucken. Indoor, Elektro ist so ein bisschen verschmähter Grillbereich, aber auch wachsend, und unsere Produkte sind da echt qualitativ sehr, sehr gut.
Weihnachtsspar-Durchstarter Elektro-OFB, genau. Habe ich hier. Richtig. Okay, gut, da kann jeder noch mal zu Weihnachten, vielleicht spätestens zu Silvester. Dann,
genau, für Silvester natürlich auch sehr gut, ja, sehr gut geeignet.
Alex, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg auch in 2021.
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein durfte, Alex, und vielen Dank für den guten Input mit dem Tupperware-Modell, ja, werden wir nochmal drüber nachdenken. Also, ja, herzlichen Dank und frohe Weihnachten dir.
So, das war's schon wieder für dieses Jahr und für diese Folge. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ihr den nächsten Grill bestellen müsst. Vielleicht könnt ihr noch ein Oberhitze-Produkt schnell jetzt zu Weihnachten bestellen in dem Shop von Alex. In der nächsten Folge spreche ich mit Boris Lokshin, meinem Co-CEO und Co-Founder, über das Jahr aus Sicht von Spryker, über 2021, die Finanzierungsrunde, die vielen neuen Kunden, die USA und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest und hoffe, dass ich auch im nächsten Jahr ein paar Folgen des Kassenzone-Podcasts aufnehmen kann.